Schlafstörungen verstehen und behandeln.
Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
Immer mehr Menschen schlafen ständig schlecht, mit ernsten Folgen für die Gesundheit. Schlafstörungen lassen sich behandeln, sagt Janine Dünnweber. Sie ist Fachärztin für Allgemein-, Notfall- und Rettungsmedizin im Asklepios Facharztzentrum an der Kampnagelfabrik in Hamburg. Warum ist Schlaf so wichtig?
Ja, der Schlaf hat unglaublich viele Funktionen. Früher hat man ja gedacht, dass Schlaf eine reine Passivphase war. Inzwischen weiß man, dass der Schlaf ein hochkomplexer Prozess ist. Es gibt ja unterschiedliche Schlafphasen. Da würde ich jetzt erstmal nur den Tiefschlaf und den REM-Schlaf einmal benennen. Der Tiefschlaf ist der Schlaf, aus dem wir eigentlich nur erweckbar sind, wenn starke Erschütterungen oder Schmerzen uns wecken. Da schlafen wir also sehr tief, der Tiefschlaf. In dieser Schlafphase, der vor allem in der ersten Schlafhälfte stattfindet, wird der ganze Körper einmal entgiftet. Und nicht nur der Körper, sondern auch unser zentrales Nervensystem. Da findet der Abtransport von Schadstoffen statt, unter anderem von einem Protein, das beispielsweise auch bekannt ist, als dass es bei Parkinson und bei Alzheimer-Demenzpatienten erhöht im Gehirnstoffwechsel vorzufinden ist. Und dieser Abtransport ist eben gestört, wenn wir nicht ausreichend Tiefschlaf haben. Mhm. Auch die Immunzellbildung, beispielsweise nach Impfungen oder nachdem wir Kontakt tagsüber mit einem Virus hatten, findet nachts im Tiefschlaf statt. Da gab es Studien, dass bei einer Gruppe, die geimpft wurde, eine Gruppe keinen Tiefschlaf haben konnte und die andere durfte alle Phasen durchschlafen. Und dann hat man die Antikörperantwort gemessen und gesehen, dass die Gruppe, der Schlaf entzogen worden ist, eben eine sehr viel schlechtere Immunität gebildet haben nach der Impfung. Mhm. Also das sind nur Beispiele von dem, was im Tiefschlaf passiert, in unserem Nervensystem und im Blut.
Ja, und in der REM-Phase?
Ja, in der REM-Phase, das ist die Phase quasi der emotionalen Entlastung. Da wird unser emotionales System neu kalibriert. Da verarbeiten wir Ereignisse des Tages und sehen das ja häufig am nächsten Tag dann auch ganz anders. Eine Situation des Vortages kennen wir alle.
Genau.
Plötzlich haben wir eine gewisse Distanz zu einem Vorfall, können eine bessere, sinnvollere Entscheidung treffen. Und auch das ist belegt, dass wir nach ausreichend und effizient im Schlaf viel bessere Entscheidungen treffen.
Das heißt ja dann, dass ja vermutlich gerade so Schlafmangel in diesen zwei verschiedenen Phasen auch eine große Auswirkung hat auf den Körper, wenn man zu wenig schläft, oder?
Richtig.
An Krankheiten.
Richtig. Ja, wenn man sich bedenkt, dass nachts eben auch der Fettstoffwechsel, der Zuckerstoffwechsel stattfindet, der gestört ist, wenn wir nicht ausreichend Tiefschlafphasen haben, dann kann man das ganz einfach ableiten, dass das mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit von Fettlebererkrankungen korreliert, also zusammenfällt. Und auch das Diabetesrisiko ist erhöht, das Adipositasrisiko und damit dann auch das Risiko, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu bekommen.
Genau. Wie viel Schlaf braucht denn der Mensch?
Ja, da gibt es unterschiedliche Studien, hat man sich lange gestritten in der Medizin. Inzwischen hat man sich doch aber sehr darauf geeinigt, dass so roundabout 7 Stunden, mindestens 6 bis 8 Stunden, also bei 7 Stunden in etwa, das Optimum ist. Es gibt tatsächlich auch ein zu viel an Schlaf, also sehr viel länger als 9 Stunden sollte man als erwachsener Mensch beispielsweise gar nicht schlafen, zumindest nicht dauerhaft. Auch das kann eine Form der Schlafstörung sein, wenn es Menschen gibt, die eben chronisch sehr viel Schlaf brauchen. Es gibt auch eine Hypersomnie, ist auch eine Form der Schlafstörung.
Ja. Ne? Aber kann man denn, also man hat ja, man denkt ja manchmal auch, man hätte nicht genug Zeit zum Schlafen. Mhm. Oder man glaubt, das mache einen stark, wenn man nicht so viel schläft. Kann man sich an wenig Schlaf gewöhnen?
Der Mensch kann sich vermutlich an alles gewöhnen, wenn er muss.
Ja.
Er sollte sich aber nicht daran gewöhnen. Mhm. Woran sich Menschen gewöhnen, ist wenn es gut läuft, mit dem Umgang damit, schlecht oder zu wenig schlafen zu können. Aber chronisch weniger als 6 Stunden oder als 5 Stunden hat früher oder später gesundheitliche Folgen.
Ja, genau. Und Sie sagen ja auch, also das gibt da gar keine Diskussion, dass man diese gesundheitlichen Folgen kriegt, sondern das ist, also Schlaf ist Schlaf und muss ernst genommen werden,
Richtig. Kann man so sagen? Auf jeden Fall. Also alleine die Tatsache, dass das beispielsweise aus dem Guinness-Buch der Rekorde gestrichen worden ist, also die Rubrik Wachbleibens gab es. Aha. Und der Weltrekord liegt bei 11 Tagen. Oh Gott. Und dann hat sich irgendwann eben, haben sich die Veranstalter dazu entschlossen, diese Rubrik zu streichen, weil man eben weiß, dass es so stark gesundheitsschädigend ist und dass es nicht vertretbar ist, also nicht moralisch vertretbar ist, diesen Rekord weiter stattfinden zu lassen.
Ja, und auch gesundheitsschädlich, ja auch in Bezug auf Reaktionsfähigkeit, auf Unfälle wahrscheinlich.
Richtig.
Also auf Stimmungen vielleicht auch, es macht ja auch was mit der Stimmung, Schlafmangel.
Ja, das macht auch was mit der Stimmung, wenn wir bedenken, dass sich unsere Psyche, unsere Emotionen nachts nicht kalibrieren, also nicht wieder ordnen, dass das, was unwichtig ist, nicht in die Vergessenheit gerät, sondern alles noch da ist, was auf unser Nervensystem einprasselt den ganzen Tag, dann würden wir tagsüber psychisch nicht gut klarkommen. Dann hätten wir keine Möglichkeit mehr, frische und klare Gedanken zu denken.
Ja, genau. Auch die Psyche wird repariert, nicht nur der Körper.
Beides. Ja, genau. Der Schlaf ist letztendlich das Reparatursystem von Körper und Geist.
Ja.
Körper und Psyche werden durch, das ist das günstigste, natürlichste Reparatursystem, was wir haben, was wir mitbekommen haben, ist der Schlaf.
Ja, ja, Sie beschäftigen sich ja schon lange mit Schlafproblemen, mit Schlafstörungen und sehen ja auch sehr viele Patienten. Mhm. Darum sagen Sie mir, was führt dazu? Also ich glaube, es gibt verschiedene Formen der Schlafstörungen, kann das sein?
Ja, also ganz grob unterteilen möchte ich heute nur die organischen von den nicht organischen Schlafstörungen. Mhm. Es gibt insgesamt über 80 verschiedene Schlafstörungen tatsächlich. Mhm. Also es ist schon ein weites Feld. Aber die grobe Unterscheidung findet vornehmlich in organische und nicht organische Schlafstörungen statt. Zu den organischen zählt klassischerweise das Schlafapnoe-Syndrom, also das Problem, bei dem Menschen nachts kaum Sauerstoff bekommen, weil sich der ganze Schlund, also die Muskulatur unseres Rachen- und Schlundbereiches eben relaxiert, also weich wird, die Spannung verliert.
Okay, und dann gibt es ja noch andere Störungen, auch organische, da sind es die Beine.
Richtig, das ist das sogenannte Restless Legs Syndrom. Es ist auch eine recht häufige organische Schlafstörung, sehr unangenehm. Das sind Patienten, die kommen und haben das teilweise schon Jahre. Mhm. Es ist etwas, was nicht von heute auf morgen einsetzt, sondern was sich über Jahre immer mehr verschlimmert. Es hat einen wellenförmigen Verlauf. Und das sind Patienten, die abends, wenn sie müde werden und eigentlich bettschwer sind, ganz unangenehme Missempfindungen in den Beinen haben, teilweise sogar auch in den Armen. Also es kann in allen 4 Extremitäten stattfinden. Das ist da so ein Spannungsgefühl, ein unangenehmes Gefühl von Pulsieren, von Ziehen, von flammenden Schmerzen kommt. Und die Patienten müssen sich bewegen, damit das weggeht. Das steht in einem ruhigen Einschlafen natürlich völlig im Weg. Und das ist auch eine organische Schlafstörung, die natürlich organisch behandelt werden muss. Also die Ursache muss dann behandelt werden. Mhm. In dem Falle beim Neurologen medikamentös, damit die Patienten wieder normal schlafen können.
Wir beide sprechen ja nun hauptsächlich über die nicht organischen. Mhm. Einschlafen, durchschlafen. Mhm. Zu Ende schlafen, oder?
Kann man das so ausdrücken? Das wäre optimal, wenn das so funktionieren würde, genau. Ja, ja. Genau, das sind die drei Aspekte. Und genau an diesen 3 Phasen setzen dann auch die möglichen Störungen ein. Also es gibt Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen und das frühmorgendliche Erwachen. Mhm. Entweder ist, wenn es wirklich schlecht ist, ist alles davon, liegt alles davon vor. Die jüngeren Patienten haben eher Einschlafstörungen. Je älter wir werden, neigen wir eher zu Durchschlafstörungen und beispielsweise das frühmorgendliche Erwachen betrifft auch häufig Menschen im Rentenalter, aber kann bei jungen Menschen erstes Symptom einer beginnenden Depression sein.
Ja, Bevor wir darüber reden, wie die entstehen, diese Schlafstörungen, also was da so die Auslöser sind vielleicht. Eine Störung, habe ich schon eine Störung, wenn es mal 2 Wochen nicht gut funktioniert hat?
Also ich glaube, da sollte man den Patienten nicht unnötig pathologisieren. Mhm. 1-2 Wochen, auch mal 3-4 Wochen schlecht schlafen, kann an einer Situation liegen, die vielleicht völlig vorübergehender Natur ist. Da würde man eher beruhigend dem Patienten sagen, dass da jetzt erstmal abzuwarten ist, ob sich das nicht alleine durch die Außensituation auch wieder reguliert.
Also gibt es mit anderen Worten so eine Grenze, ab der Sie sagen, wir reden über eine echte Störung oder auch über eine chronische Störung?
Ja, also erstmal ist ganz wichtig, klarzustellen, dass nicht nur das Einschlafen, Durchschlafen und frühmorgendliche Erwachen die Probleme darstellen, sondern es gehört immer eine Tagesbeeinträchtigung dazu. Mhm. Also jemand, der sagt, er schläft irgendwie nicht gut, aber er ist tagsüber fit, kann sich gut konzentrieren, ist emotional ausgeglichen, der hat keine Schlafstörung. Mhm. Das hat keinen Krankheitswert, das ist nicht pathologisch. Mhm. Also die Tagesbeeinträchtigung, die ist dringend mit, also die gehört mit in die Diagnose hinein. Und das ist ja auch das, was dem Patienten dann am meisten Leid bringt.
Aber wie oft muss ich denn nun schlecht geschlafen haben, damit ich eine Störung habe?
Die Definition ist da so, dass man sagt, eine Schlafstörung liegt vor, wenn wir häufiger als 3-mal die Woche für länger als 1 Monat entweder nicht einschlafen, nicht durchschlafen können oder frühmorgens erwachen. Mhm. Und eine chronische Schlafstörung oder chronische Insomnie, sagen wir dazu, liegt vor, wenn das Ganze über 3 Monate geht.
Und warum hat der eine Schlafstörung und der andere nicht?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Da gibt es das sogenannte 3P-Modell, was aus der Verhaltenstherapie kommt. Also wenn wir da bei den nicht organischen Schlafstörungen jetzt bleiben, ist es so, dass es dafür natürlich eine Veranlagung gibt, also eine Prädisposition. Es gibt Menschen, die haben diese Veranlagung und Menschen, die haben das glücklicherweise nicht. Denen kann vieles passieren, denen können den ganzen Tag im Stress sein und trotzdem schlafen sie gut. Ja. Die Menschen, die zu mir kommen, haben aber diese Prädisposition. Ja. Und dann kommt es zu auslösenden Faktoren, die ganz verschiedene Formen haben können, von der Dauererreichbarkeit im Job durch ein Diensthandy, Schichtarbeit, familiäre Doppelbelastungen, Trennungen, Todesfälle, Krankheiten, also so psychosoziale Krisen letztendlich sind häufig die Auslöser.
Ja, das ist so das, was von außen ist. Aber denn auch da ist es ja so, dass manche Menschen mit solchen Krisen besser klarkommen als anderen. Das heißt, in mir drinnen findet ja auch noch was statt, oder?
Richtig. Und das sind dann die sogenannten erhaltenen Faktoren. Ja. Also das, was unsere Psyche, unsere Gedanken, unsere Kognition, die ja den ganzen Tag über nie stillstehen, auch wenn wir es nicht wahrnehmen, bewerten wir Dinge, denken Dinge. Unser Gehirn macht sich da teilweise selbstständig, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Mhm. Und bei dem das eben mehr stattfindet, der bewertet es. Wenn wir eine schlechte Nacht haben, ist häufig auch der nächste Tag schlecht. Ja. Und daraus entsteht ein Teufelskreis. Je schlechter der Tag wiederum, desto schlechter die Nacht. Ja. Das heißt, wenn da erstmal ein Störfaktor drin ist, kommen wir da schwer wieder raus, zumal dann die Gedanken uns ja auch im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung sagen, jetzt hattest du 2 schlechte Nächte und das war jetzt der 3. schlechte Tag, jetzt wirst du mit Sicherheit wieder eine 3. schlechte Nacht haben und dann sieht es ganz schlecht aus für dich.
Genau, und ich glaube, da setzt dann nachher auch die Therapie an, oder?
Richtig.
Das sind ja auch so verschiedene Schritte innerhalb der Therapie.
Richtig, das genau da setzt die kognitive Verhaltenstherapie an. Mhm. Das ist die erste Wahl für die Therapie bei Schlafstörungen, also bei nicht organischen Schlafstörungen. Und genau darum geht's. Da findet dann eine Art Psychoedukation statt. Eigentlich das, was wir hier im kurzen, kleinen hier auch schon machen, das Erklären, worum geht es, was ist Schlaf, wie funktioniert Schlaf und wie hängt auch unser Tag und unser Verhalten am Tag und unsere Gedanken am Tag mit der folgenden Nacht zusammen. Das müssen Patienten verstehen, das muss man ihnen in Ruhe beibringen. Und das macht häufig schon 50% des Behandlungserfolges aus.
Ja, weil man sich auch nicht so allein fühlt, weil man auch glaubt, man sei nicht selbst so dafür verantwortlich wahrscheinlich, sondern es ist eine Störung und in irgendeiner Art auch eine Krankheit wahrscheinlich. Ne?
Es wird dann eben zur Krankheit, je länger es dauert und hat natürlich dann auch mögliche Komorbiditäten, also Folgeerkrankungen. Wenn wir sehr lange sehr schlecht schlafen, resultiert daraus häufig eine Depression.
Ja, genau. Mhm. Sie sagten ja vorhin auch, also das Bewerten macht es. Also kann ich mir vorstellen, dass auch innerhalb der, der Verhaltenstherapie es um das Umbewerten geht,
vielleicht? Richtig. Ja. Es geht erstmal darum, eben über die Psychoedukation zu erklären. Dann geht es darum, den Patienten in seinen Gedanken und seinen Abläufen zu verstehen und zu sehen und ihm beizubringen, sich selber da auch zu sehen und zu verstehen. Und Gedanken wie zum Beispiel eine dritte Nacht, oh Gott, könnte ich jetzt sterben? Solche massiven Ängste, also auch Angsterkrankungen können aus einem Schlaf, einer Schlafstörung heraus sich entwickeln. Ja. Solche Ängste eben dann zu entkräften, denn niemand stirbt, wenn er 3 Nächte nicht gut schläft. Mhm. Niemand stirbt, wenn er 11 Nächte nicht schläft. Es gibt noch diesen Guinness-Buchrekord. Dass es nicht gesund ist, steht auf einem anderen Zettel. Mhm. Aber sterben tun wir nicht. Und wir können auch bedingt schlechten Schlaf nachholen. Das ist nicht so, dass wir dann eben statt 8 Stunden 16 Stunden schlafen müssen, sondern es ist so, da haben eben Studien im Schlaflabor gezeigt, wenn man 1 oder 2 Nächte sehr wenig schläft und wenig Tiefschlafphasen hat, dann kompensiert die nächste gute Nacht innerhalb der Tiefschlafphasen. Also wir haben dann statt 1,5 Stunden Tiefschlaf vielleicht 3 Stunden Tiefschlaf und dadurch können die Körperzellen eben wieder sich erneuern, Zellschäden können repariert werden. Mhm. Also es ist dann nicht alles verloren.
Mhm. Geben Sie auch Medikamente?
Ja, man muss ja sagen, dass gerade in Hamburg, in anderen Großstädten vielleicht auch, die Psychotherapie ein großes Ressourcenproblem darstellt. Mhm. Es gibt allerdings auch DIGAs, digitale Gesundheitsanwendungen, also Apps, die wir auch verschreiben können auf Kassenleistung für Patienten, wenn sie keinen Therapeuten finden. Und wenn alle Stricke reißen oder Patienten sogar schon über Jahre hinweg Psychotherapien gemacht haben und es trotzdem alles nicht hilft, dann können wir Patienten auch medikamentös helfen.
Mhm. Aber ich glaube, noch wichtiger ist Ihnen innerhalb der Psychotherapie die Schlafhygiene, wie man so schön das Wort nennt. Was hat es damit auf sich?
Ja, also die Schlafhygiene ist, glaube ich, schon ein relativ bekannter Begriff. Der kommt auch aus der Psychotherapie. Mhm. Dazu wichtig wäre mir noch zu sagen, dass es da nicht nur um das geht, was im Bett nachts und im Schlafzimmer vor dem Schlafen passiert. Also das Schlafzimmer muss natürlich möglichst dunkel, möglichst kühl und ruhig sein, das ist ganz wichtig, sondern es betrifft auch die Dinge, die wir tagsüber tun. Und da sind wir auch wieder beim Verhalten, bei den Kognitionen. Ich hatte zum Beispiel einen Patienten kürzlich in der Sprechstunde, der im Schichtdienst arbeitet, der Familienvater ist und der einen sehr hohen Anspruch an sich hat und seine Rolle als Vater und der auch zunehmend merkt, dass er Gewicht zulegt. Und der macht nach dem körperlich anstrengenden Schichtdienst der Versorgung der Familie und der Zeit mit der Ehefrau dann abends den Fehler, muss man in dem Falle sagen, schlafmedizinisch ist ein Fehler, dass er, nachdem er die Kinder ins Bett bringt und dort sogar mit einschläft, sich dann wieder weckt und dann noch joggen geht und sich dann wundert, warum er nicht wieder einschlafen kann. Das ist auch Schlafhygiene. Also da sind ganz viele Dinge im Leben dieses Patienten, an denen man ansetzen muss. Ein Medikament würde da nur das Symptom dämpfen, aber nicht die Ursache verändern.
Nochmal zum Thema Schlafhygiene. Tagsüber sich hinlegen oder nicht?
Das kommt drauf an. Jemand, der nachts gut schläft, obwohl er Powernaps macht tagsüber, soll seine Powernaps gerne weitermachen. Mhm. Genau dasselbe wie bei der Frage Koffein. Koffein unsensible Menschen, die also abends noch gut um 6 einen Espresso trinken und trotzdem weder Ein- noch Durchschlafstörung haben, dürfen sich bitte ihren Espresso gönnen. Menschen, die schlafsensibel sind, sind häufig auch koffeinsensibel. Die sollten keinen Kaffee mehr nach dem Mittag trinken und auch kein Grüntee und kein Schwarztee mehr nach der Mittagszeit. Und zur Frage Powernap, ist das so eine Sache, wenn wir wirklich eine sehr kurze Nacht haben, ist ein Powernap mittags, also nicht zu spät am Tag, dann wirklich nicht später als 2 Uhr mittags und auch nicht länger als 20 Minuten erlaubt. Mhm. Einen ausgedehnten Nachmittagsschlaf von über einer Stunde ist ganz ungünstig, weil das den sogenannten Schlafdruck reduziert. Das bedeutet, unser Körper kommt abends nicht mehr so gut in den Tiefschlaf und wir haben in der Folgenacht dadurch weniger Tiefschlafphasen.
Vielen Dank für das interessante Gespräch.
Sehr gerne.
Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!